Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 18. Mai, 7.07 Uhr. Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid.
Denn wir haben natürlich auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Nicht auf Gerland zu setzen, ist Nagelsmanns erster großer Fehler bei Bayern.
Ja, so will Thomas Schaaf Werder retten und damit auch seine eigene Zukunft, muss man sagen.
Und Triathletin Laura Lindemann, die kann selbst Corona nicht stoppen.
Ja, und zu den Themen gehören natürlich auch wieder unsere Erkenntnisse des Tages, also die Dreierkette mit den Gewinnern und Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights.
Und die Themen sind heute so gut, ich meine, sind immer gut, aber heute sind sie richtig gut, deshalb starten wir auch gleich rein.
Stand jetzt aktuell.
Beim FC Bayern, da beginnt im Sommer nicht nur die Zeitrechnung Nagelsmann, sondern es endet auch die Ära von Hermann Gerland. Trotz eines eigentlich noch bis Sommer 2022 gültigen Vertrages werde er den FC Bayern am Saisonende verlassen. Das erklärte Gerland gestern der Bild. Warum er gehe, das wollte Gerland zwar nicht sagen. Insider vermuten jedoch, dass es mit seinem Missfallen am Umgang mit dem aktuellen Trainerteam um Hansi Flick einerseits zu tun habe und außerdem Julian Nagelsmann seinen eigenen Staff mitbringe, in dem für Gerland offenbar einfach kein Platz sei. Mit Hermann Gerland geht die gute Seele des Vereins. Über Jahrzehnte war er ein wichtiger Baustein des Erfolgs. Fragen wir mal den Bayern-Kenner und Fan Michael Stritz. Michael, was hat Gerland denn für dich ausgemacht?
Also was Hermann Gerland für mich besonders macht, ist natürlich zum einen, dass er neben Leuten wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auch sehr, sehr lange Jahre im Verein schon tätig war und sich in der Zeit einfach einen Ruf erarbeitet hat, ein ehrlicher Arbeiter zu sein, geradeaus zu sein und im Vergleich zu den beiden Erstgenannten im Verein selbst, zumindest nach außen hin, wie es scheint, auch relativ unumstritten ist. Also er wird eigentlich von allen geschätzt, ist eigentlich überall beliebt, sowohl bei Spielern als auch bei den Trainern, unter denen er gearbeitet hat. Und er kennt natürlich die Strukturen im Verein enorm gut und das ist genau für so jemanden wie Nagelsmann eigentlich eine sehr wertvolle Qualität, die er hat. Und sein Wort hat natürlich auch insbesondere bei den Spielern wie Müller oder Alaba, die jetzt unter ihm auch durch die Jugendabteilung gegangen sind, natürlich ein besonderes Gewicht und dadurch hat er einfach einen großen Einfluss, denke ich.
Ist es da nicht schon fast fahrlässig, dass Julian Nagelsmann anders als alle seine Vorgänger der letzten Jahre nicht auf Gerland baut?
Aus meiner Sicht ist es ein ganz klarer Fehler. Also wenn man den Berichten des Kicker Glauben schenken darf, dass es genau so war, dass Nagelsmann wirklich gesagt hat, er braucht ihn nicht. Ich sehe das komplett anders. Also es ist ja auch kein Zufall, dass eigentlich alle Trainer der letzten Jahre beim FC Bayern, ob es Guardiola war, ob es Heinkes war, ob es Kovac war, alle auf die Expertise, auf die Erfahrung und auch auf den anderen Blickwinkel von Hermann Gerland Wert gelegt haben. Und ich denke, gerade für einen jungen Trainer, der vielleicht mal in der Kabine auch Probleme haben könnte mit erfahrenen Spielern, ich glaube, gerade da kann Hermann Gerland eigentlich guten Input geben, wie man auch den einen oder anderen Spieler anpacken darf. Und also das hätte Nagelsmann sicherlich geholfen, insbesondere am Anfang.
Darauf scheint Nagelsmann aber keinen Wert zu legen. Wie wird denn Gerlands Abgang den FC Bayern aus deiner Sicht verändern?
Schwer zu sagen. Also eins ist natürlich klar, der Verein verliert eine Identifikationsfigur, verliert ein Gesicht, einen langjährigen Mitarbeiter. Aber die Bewertung der Personalie hängt natürlich letztlich zu großen Teilen damit zusammen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich der Start von Julian Nagelsmann verlaufen wird. Also wenn er jetzt in der Kabine schnell Probleme bekommen sollte mit dem einen oder anderen Spieler, dann wird man sich natürlich Hermann Gerland zurückwünschen. Und letztlich verliert der Verein einfach einen Sympathieträger. Und ich glaube, Hermann Gerland wird auf jeden Fall vermisst werden. Das wird den Verein jetzt natürlich nicht aus der Bahn werfen, das ist klar. Dafür ist der FC Bayern inzwischen zu groß. Aber ja, er wird auf jeden Fall vermisst werden, das ist klar.
Einschätzung zum Abgang von Hermann Gerland beim FC Bayern von Bayern-Kenner Michael Stritz. Vielen Dank, Michael.
Stand jetzt Top-Thema.
Seit gestern ist Thomas Schaaf nun also bei Werder Bremen der Mann, der die Karre da aus dem Dreck ziehen soll, der jetzt zum potenziellen Retter auserkoren wurde. Bis Samstag 15.30 Uhr hat Schaaf Zeit, das schlingernde Werder Bremen wieder auf Kurs zu bringen, damit der Verein gegen Gladbach den Abstieg nach 41 Jahren Bundesliga noch verhindern kann. Und diese Herausforderung ist in der Tat riesig, denn Werder ist Stand jetzt 16., liegt nur einen Punkt vor dem ersten FC Köln. Schaaf will jetzt jede verfügbare Minute bis Samstag im Trainingslager in Basinghausen auch nutzen. Aber warum tut er sich dieses Himmelfahrtskommando eigentlich überhaupt an?
Weil ich einfach mit dem Verein so verbunden bin und so eine Geschichte habe, dass das natürlich auch eine Herzensangelegenheit ist.
Die Hoffnung bei Werder, dass Schaaf genau das vor 22 Jahren, als er Felix Magath ablöste und er einer quasi toten Bremer Mannschaft noch einmal Leben einhauchte, schon einmal gelungen ist.
Natürlich wissen wir, innerhalb 7 Tage, wie viel kannst du da bewegen? Ich habe die Erfahrung schon mal gemacht, in relativ wenigen Tagen direkt da zu sein, da sein zu müssen. Und als ich meine Profitrainerkarriere gestartet habe im Bundesliga-Bereich, war es ja noch viel, viel kürzer.
Die wenige Zeit, die er hat, macht Schaaf keine Angst, aber er ist die letzte verfügbare Patrone, die Werder noch hat. Wie will er denn die Aufgabe jetzt angehen? Wie will er die wenigen Tage bis Samstag denn inhaltlich nutzen?
Es gibt jetzt eigentlich die Chance, nur das Team so anzupacken, dass sie mehr an sich glauben, an ihre Fähigkeiten mehr glauben und das eben auch beweisen wollen und da mit dem Team dran arbeiten. Natürlich mit dem einen oder anderen taktischen Bereich, mit dem einen oder anderen was das Spiel gegen Gladbach jetzt angeht. Also auch inhaltlich natürlich etwas zu tun.
Und worum wird es dabei genau gehen?
Ich glaube, dass wir im Moment eben daran arbeiten müssen, dass jeder Mannschaftsteil und jeder Spieler eben dieses Vertrauen an die eigenen Qualitäten und Fähigkeiten erstmal schnell wiederfindet. Und es wird wichtig sein zu sagen, ich kenne meine Aufgaben und ich konzentriere mich auf meine Aufgaben, die zu erfüllen und schaue dann, sage ich mal, was vielleicht noch darüber hinaus passiert. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, ohne immer zu gucken, das passiert nicht oder das gelingt nicht oder das nicht in der Gesamtheit zu sehen, sondern bei jedem Einzelnen eben anzufangen und zu schauen, dass jeder Einzelne im Prinzip seine Performance realisieren kann, seine Leistung abrufen kann.
Heißt das jetzt vor allem Arbeit in der Offensive?
Offensive ist ein Teil, ne? Also es gehören alle Parts dazu. Und wir brauchen auch die Überzeugung, zum Abschluss gehen zu wollen und sich dort eben zum einen in diesem Raum auch zu bewegen, aber und auch dorthin zu kommen, aber dann eben auch diesen Abschluss zu realisieren. Und das betrifft nicht nur den Abschluss, sondern es betrifft auch die Situation auch in der Defensive, dass wir da eben halt nichts zulassen. Ne? Es geht nicht nur jetzt zu sagen, so, wir müssen alles für die Offensive tun, damit wir vorne irgendwo ein Tor schießen. Nee, es geht immer um die Balance. Das, was natürlich jeder Trainer auch versucht hinzubekommen, zu sagen, in der Defensive konsequent zu stehen, dort das Selbstvertrauen zu haben, die Unterstützung zu geben, damit die Aktionen, die dann in der Offensive stattfinden, dass die dann eben auch mit Überzeugung zu einem erfolgreichen Abschluss dann auch führen.
Was bedeutet das taktisch? Welche Formation will er aufbieten?
Es gibt ja mehrere taktische Formationen, aber es ist vollkommen unwichtig, in welcher. Ich muss aktiv bleiben. Und da haben wir, glaube ich, ein Versäumnis gehabt, wenn wir gerade die Partie gegen Augsburg sehen, dass wir dort eine größere Chance gehabt hätten, uns besser ins Spiel reinzubringen und uns effektiver darzustellen.
Hat Schaaf denn überhaupt keine Angst, seinen Ruf vielleicht zu beschädigen, wenn seine Methoden jetzt doch nicht greifen und dann an ihm der Makel des Abstiegs letztlich haften bleibt?
Sie wissen, dass ich mir weniger Gedanken um meine Person mache. Und dass solche Sachen nicht wichtig für mich sind, sondern dass es viel entscheidender ist, das Gefühl zu haben, vielleicht etwas leisten zu können noch und noch helfen zu können. Das ist eigentlich so der Punkt, einzusteigen und zu sagen, ja, ich probiere es. Ich um mich mache mir da keine Gedanken.
Aber trotzdem, helfen würde Schaf dem SV Werder sicher gerne auch noch länger. Es geht bei der Mission Klassenerhalt zwar nicht um seinen Ruf, aber wohl dann doch auch irgendwo um seine Zukunft. Sein Vertrag als technischer Direktor läuft nämlich aus und man munkelt, nur wenn die Rettungsmission auch Erfolg hat, würde der Vertrag auch verlängert werden, denn einen technischen Direktor, so heißt es auch, wird sich Bremen als Zweitligist angesichts der klammen Kassen wohl nicht mehr leisten können.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir haben sportliche Geburtstagskinder und wir sagen euch, was am heutigen Tag in der Sportgeschichte passierte. Unsere Stand jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Wladimir Lukic, denn obwohl die Bayern Basketballer in der Euroleague das Final Four nicht erreicht haben, ist der serbische Allrounder in das All-Euro-League-First-Team gewählt worden. Sperriger Begriff, aber der große Ehre gehört nach Meinung von Fans, Journalisten, Trainern und Teamkapitänen zu den 5 besten Spielern der Saison in der europäischen Basketball-Königsklasse. Und für die Bayern-Fans war er sowieso schon ganz, ganz lange der Größte. Sie hatten ihn erst kürzlich zu ihrem Spieler des Jahrzehnts gewählt.
Und unser Flop des Tages ist der Umgang von Fahrern untereinander in der Formel 1. Zumindest wenn man Romain Grosjean glauben darf, der Ex-Formel 1-Pilot, der fährt ja mittlerweile in der Indycar-Serie und schwärmt von seinen Kollegen dort. Selbst konkurrierende Fahrer hätten ihm als Neuling ganz, ganz wichtige Tipps gegeben. Und sowas hätte er in der Formel 1 selber nie erlebt. Dort würde jeder nur einfach auf sich achten. Selbst nach seinem Feuerunfall Ende letzten Jahres in Bahrain habe sich kaum jemand nach ihm und nach seiner Genesung erkundigt. Und das ist schon richtig ein Flop, so unter Kollegen miteinander umzugehen.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern, und stellvertretend haben wir ein paar besonders sportliche Kinder, Geburtstagskinder im Auge.
Ihren 71. Geburtstag hätte heute zum Beispiel Angela Vogt gehabt. Die ehemalige deutsche Leichtathletin war im Weitsprung ja äußerst erfolgreich. Für die DDR startend gewann sie bei den Olympischen Spielen 76 in Montreal die Goldmedaille. Außerdem wurde sie bei den Europameisterschaften 78 Zweite. Aber einen dunklen Schatten gab es auch auf ihren Leistungen, denn nach der Wende da wurde eine Liste des Staatsdopings der DDR veröffentlicht und da stand sie dann auch mit drauf. Sie verstarb 2013 viel zu früh.
Alles Gute zum 46. Geburtstag. John Higgins, der schottische Snookerspieler, ist vierfacher Weltmeister, ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste. The Wizard of Wishaw wurde aufgrund seines Erfolges oder seiner Erfolge 2008, muss man sagen, von der Queen zum Member of the Order of the British Empire gewählt bzw. ernannt. Soweit zum Positiven. Seine Karriere hat aber auch negative Aspekte, muss man sagen. Im Jahr 2010 wurde er für 6 Monate von sämtlichen Turnieren ausgeschlossen. Nicht, weil er so überragend gut war, sondern weil er an einem Wettskandal beteiligt gewesen sein soll. Er kam dann aber stark zurück, feierte 2011, also nur ein Jahr später, seinen bis heute letzten Weltmeistertitel.
Den beiden und natürlich allen anderen Geburtstagskindern, sportlich, nicht sportlich, Hörer, nicht Hörer, alles, alles Gute zum heutigen Ehrentag. Feiert ordentlich, so gut es eben geht.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 18. Mai? Das erzählen wir euch jetzt.
1912 durchbrach zum Beispiel der Leichtathlet George Hureen in Palo Alto als erster Mensch die 2 Meter Schallmauer im Hochsprung und sicherte sich damit auch einen Eintrag in die Sportgeschichtsbücher. Und das gelang ihm auch noch als Pionier einer damals revolutionären neuen Sprungtechnik. Anders als beim damals üblichen Scherenschlag rollte er sich nämlich bäuchlings über die Latte. Western Roll wurde die Technik genannt und die wurde durch Hureen zum Renner und erst in den 1950ern vom Straddle und dann Ende der 60er vom Flop durch Dick Forsbury abgelöst.
Im Jahr 1956 haben die Schweizer Bergsteiger Fritz Luxinger und Ernst Reiss Sportgeschichte geschrieben. Ihnen gelang am 18. Mai die Erstbesteigung des Lhotse im Himalaya. Mit gut 8500 Metern ist der Lhotse der vierthöchste Berg der Welt.
Und im Jahr 2005, am 18. Mai, da erklomm ZSKA Moskau die zweithöchste Ehre im europäischen Vereinsfußball. Die gewann nämlich den UEFA Cup im Finale gegen Sporting Lissabon mit 3:1. ZSKA wurde damit zur ersten russischen Mannschaft überhaupt, die den UEFA Cup gewinnen konnte. Und im Sturm von ZSKA spielte damals einer, den wir später auch aus der Bundesliga kennen sollten, Ivica Olic nämlich. Ein Tor hat er allerdings im Endspiel nicht erzielt, aber den Pott am Ende mit hochhalten dürfen.
Stand jetzt aktuell.
Triathletin Laura Lindemann, die hat in diesem Jahr ein großes Ziel, nämlich Olympia in Tokio. Und auf dem Weg dahin, da lässt sie sich nicht beirren. Selbst ihre Corona-Infektion knapp 4 Monate vor den Olympischen Spielen warf sie nicht aus der Bahn. Das hat sie den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID erzählt.
Ich habe glücklicherweise einen sehr, sehr milden Verlauf gehabt mit kaum Symptome, also ich hatte nur ein bisschen eine verstopfte Nase und vielleicht 5 Tage Geruchs- und Geschmacksverlust, aber sonst keine schlimmeren Symptome glücklicherweise, aber trotzdem war ich dann halt 2 Wochen raus aus dem Training, weil die Ärzte ja doch sehr vorsichtig in dem Fall, also mit Corona-Erkrankungen sind, weil halt ja noch nicht genug geforscht wurde dazu natürlich mit Leistungssportlern, deswegen ja, habe ich auch 2 Wochen tatsächlich gar nichts gemacht. Also saß halt quasi nur in der Wohnung rum. Und das merke ich jetzt schon im Training.
Trotzdem sagt Laura Lindemann, auf ihr Ziel bei Olympia habe diese Infektion keinerlei Auswirkung.
Ja, das Ziel für Tokio hat sich jetzt aber trotzdem nicht geändert, würde ich sagen. Also mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen, weil das einfach so mein persönlicher Traum ist. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Dafür tue ich immer noch alles. Also ich weiß, dass es jetzt quasi ein bisschen erschwert wurde durch diese Erkrankung, aber ich tue immer noch alles im Training jetzt, um jeden Tag besser zu werden, um das Ziel zu erreichen.
Sie hofft sogar, dass ihre Corona-Infektion vielleicht sogar etwas Gutes hatte.
Ich quasi wenigstens den Vorteil mitnehmen kann, dass ich jetzt Antikörper habe und hoffentlich dann mich nicht nochmal infizieren.
Die Olympischen Spiele, sagt Lindemann, würden sicher anders und auch stressiger werden wegen der vielen Vorkehrungen, aber sie vertraue trotzdem den Organisatoren, sichere Spiele zu veranstalten.
Also ich denke schon, dass es anders sein wird, sehr besonders sein wird und vielen Einschränkungen und es ist echt eine Menge Stress. Japan habe ich bisher als ein sehr, sehr striktes und korrektes Land so kennengelernt. Von daher denke ich, dass Japan alles in Bewegung setzen wird, dass wir so sicher wie möglich bei den Olympischen Spielen sein werden.
Das und mehr zu und vor allen Dingen von Laura Lindemann hört ihr in der neuen Ausgabe der Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio in Kooperation mit dem Sportinformationsdienst SID und sportfrauen.net machen wir diesen Podcast und den hört ihr natürlich hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben ein paar Highlights für euch rausgesucht.
Zum Beispiel Premier League. 37. Spieltag, Manchester United gegen FC Fulham und Chelsea gegen Leicester. Da gibt es also die Revanche fürs verlorene Cup-Final. Für Chelsea, selbst ein Sieg, da wird wahrscheinlich nicht so süß sein wie ein Cup-Gewinn.
Ja, aber es ist schon kurios, wie viele, und das sieht man in der englischen Liga, in der spanischen, auch bei uns jetzt mit dem Pokalfinale und so, wie viele hochklassige Spiele jetzt am Ende der Saison sich dann doch nochmal duplizieren sozusagen. Mhm. Also das fand ich schon, ist in diesem Jahr, wie ich finde, relativ auffällig. Ne?
Die haben alles richtig gemacht bei der Zusammenstellung der Spielpläne dieses Jahr, das ist schon richtig gut gewesen.
Ja, allerdings, ja. Gucken wir mal auf die Handball-Bundesliga, das ist der 23. Spieltag, also ein Nachholspiel vom 23. Spieltag, Lemgo-Lippe gegen Göppingen und wir gucken auf den 26. Spieltag, wird also auch heute gespielt, Minden gegen Erlangen.
Rad gefahren wird heute nicht. Beim Giro ist Ruhetag nach dem Etappensieg von Peter Sagan. Gestern kann das Peloton also mal ein bisschen durchschnaufen. Egan Bernal darf sich in Rosa ein bisschen sonnen, ehe es dann Mittwoch über 163 Kilometer über Schotterstraßen zum Teil in der Toskana gehen wird.
Geschwommen wird auch die Schwimm-Europameisterschaft in Budapest. Da gab es gestern Abend ja einen riesigen Paukenschlag, möchte man sagen, als die Beckenwettbewerbe gestartet waren. Kliment Kolesnikow aus Russland stellt im Halbfinale über 50 Meter Rücken einen neuen Weltrekord auf. Die Strecke ist zwar nicht olympisch, aber 23,93 Sekunden, das ist eine absolute Traumzeit als erster Schwimmer. Überhaupt blieb er auf dieser Strecke unter 24 Sekunden.
Ja, das ist doch mal ein Thema, was das Tagesgespräch bestimmt im Büro oder in der Zoom-Konferenz durchaus mal ein bisschen bestimmen kann. Und deshalb haben wir es auch hier bei Stand jetzt natürlich euch auf die Ohren gebracht. Und Ähnliches machen wir morgen wieder.
Ja, selbstverständlich. Um 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da. Natürlich auch in den Folgeminuten und Stunden in der Zwischenzeit. Abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, damit ihr nichts verpasst. Schreibt gerne eine Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes. 5 Stück wären toll. Und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Ja, Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das kriegt ihr hier und ihr kriegt bis morgen einen Gruß und einen Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.